Only the team with the best players wins.
Das ist Inside Teambuilding, der Podcast zu People, Leadership und Change in Unternehmen. Ich bin Katharina Wolf, CEO von D-Level, und hier sprechen wir darüber, wie man Menschen zu Mannschaften macht.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Teambuilding. Ich sitze mal wieder in Berlin bei einem ganz spannenden Startup und bei einem Seriengründer, bei Jens Urbaniak, der unter anderem Go Butler gegründet hat und jetzt ein wirklich spannendes Healthcare-Startup aufbaut, Dr. Smile. Lieber Jens, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Super, Jens, erzähl uns mal. Du hast tatsächlich in Schleswig-Holstein, gar nicht so weit meiner Heimat, Hamburg, dein Abi gemacht in Luisenlund auf dem Internat und bist dann zum Gründen gekommen. Wie kamst du denn dazu? Wusstest du immer schon, dass du gründen willst?
Tatsächlich ehrlicherweise nicht. Also ich habe irgendwie in meiner eigenen DNA schon sehr viel Unternehmerisches anscheinend mitbekommen. Ich habe in meiner Familie den einen oder anderen erfolgreichen Unternehmer. Aber nach dem Abi ging es bei mir erstmal nach Großbritannien zum Studieren. Und ich wollte damals unbedingt Investmentbanker werden. Das war bei mir mein Ding. Also damals auch noch dieses absolute Rollenbild des erfolgreichen Investmentbankers. Das hat mich schon sehr geprägt damals. Und das war in der Anfangszeit auch das, was ich unbedingt werden wollte. Ich wollte eigentlich ins Private Equity. Das war mein Ding.
Der Long-Term-Plan.
Das war mein Long-Term-Plan damals, ja. Absolut. Wahrscheinlich auch so ein bisschen getrieben durch so implizite Erwartungen von meinem Umfeld, die mich dann auch irgendwie darin bestätigt haben. Ich war, also Schule und auch mein Studium sind mir eigentlich, also so akademisch ist mir das so jetzt nicht so wahnsinnig schwer gefallen. Und dann war das irgendwie klar, der Typ muss entweder in die Unternehmensberatung oder ins Investmentbanking. Und da bin ich voll reingerasselt. Ne?
Ja, also ich meine, mit 19, ich habe Jura studiert, super, super Studiengang irgendwie, aber für mich total das Falsche. Wie soll man mit 19 wissen, wohin man will?
Absolut, also war bei mir genauso.
Ja, okay, dann warst du im Investmentbanking und hast da angefangen.
Genau, ich war in London bei einer großen amerikanischen Investmentbank und habe im Private Equity M&A gearbeitet, war da sozusagen so das so der Analyst, also ich war so der Letzte in der Wertschöpfungskette oder in der Nahrungskette, derjenige, der auch die Nachtschichten machen musste. Und die wir haben quasi große Private Equity Fonds bei Transaktionen beraten. Und dadurch, dass diese ganzen Private Equity Jungs Ex-M&A-ler oder Ex-Banker sind, größtenteils, war das auch ein recht intensiver Beruf. Ne? Und Weihnachten, Silvester, jeweils immer im Büro und immer, wow, sehr unselbstbestimmt, habe ich auf Deals gearbeitet, die bis zum heutigen Tage nicht stattgefunden haben.
Wie frustrierend, ja.
Genau.
Ja, okay. Und dann hast du gedacht, okay, das kann so nicht weitergehen und hast dir überlegt, was machst du, oder war es Zufall?
Also im Banking läuft es immer so, dass man auf seinen Jahresendbonus hinarbeitet. Und quasi zwei Tage, nachdem ich diesen Jahresendbonus oder nachdem das Jahr dann formal abgeschlossen war, habe ich gekündigt und relativ spontan reißaus genommen und habe dann diese unternehmerische Richtung eingeschlagen. Ich bin dann zunächst nach Zürich gegangen und habe gemeinsam mit dem Julian Teike, der jetzt WeFork super erfolgreich macht, und den Maxi Rofaga, der jetzt in London Finimize macht, so ein Finanzblog, sind wir zu Dein Deal, zu den ursprünglichen Dein Deal Gründern dazugestoßen, um Produktverticals aufzubauen für Dein Deal. Das war unsere Rolle und da waren wir sehr intensiv dabei und es war eine super intensive Zeit. Ich habe in der Zeit auch meine jetzige Frau kennengelernt. Also es sollte alles so sein, ne?
Cool, und konntest vor allem Startup-Luft schnuppern und schon mal gucken,
ja, mega, vor allen
dass
Dingen,
das ganz anders geht als
Investmentbanking. Das war halt 2012 und auch diese Startup-Landschaft war damals noch, das alles war noch relativ stark in den Anfängen. Die Startup-Landschaft hat sich seitdem auch zum Glück in Europa, in Berlin besonders weiterentwickelt und das war eine spannende Zeit. Also auch damals als völliger Greenhorn direkt irgendwie eine Führungsposition dort zu haben, das war schon cool. Und auf der anderen Seite wurde mir das auch ermöglicht dadurch, dass ich davor durch irgendwie den ein oder anderen Feuerreifen gesprungen war, also auch irgendwie im Investmentbanking gearbeitet hatte, auch ganz ehrlich.
Ja, cool. Und wie kam dann die Idee zu Go Butler?
Das war ein bisschen später. Ich bin dann nach Berlin gekommen, hab dann einige unternehmerische Sachen gemacht, bin dann irgendwann zu Glossybox gegangen, zu einer Rocket-Internet-Firma, die ich über anderthalb Jahre mit begleitet habe, irgendwie als Marketingleiter global, super spannende Zeit.
Wo du ja auch deinen jetzigen CMO wahrscheinlich damals schon kennengelernt hast, oder war das nicht zeitgleich?
Also wirklich einige Leute, also grundsätzlich arbeiten hier bei uns bei Dr. Smile viele Leute, die ich so im Laufe meiner eigenen Laufbahn kennenlernen durfte und
mit denen das super geklappt hat.
Cool. Und denen ich dann entsprechend lange hinterhergelaufen bin. Beim Hendrik, bei unserem Deutschlandchef, ist es tatsächlich so, dass ich ihn irgendwie über anderthalb Jahre zu Dr. Smile, ich lag dem anderthalb Jahre in den Ohren. Und er hatte damals für eine von den Big Four hatte er so ein
bei Deloitte,
so ein, genau, ja, genau, hatte er so eine Digitalisierungsunit mit aufgebaut und fand das ganz interessant, hat da super viel mitgenommen, aber er wollte wieder sozusagen selber produktiv in einem Startup-Umfeld arbeiten und ich meine, ihn da wieder quasi zu überreden, mit uns hier Dr. Smile gemeinsam aufzubauen. Das hat schon länger gedauert und hat auch den ein oder anderen Abend und das ein oder andere Abendessen gemeinsam mit Kennenlernen mit meiner Frau, seiner Frau und so weiter gekostet, ja.
Ja, das sind, glaube ich, ganz häufig die besten Hires, auf die man lange warten muss. Können wir nachher nochmal drüber sprechen, wie du sonst hires, aber in dem Fall.
Ich hatte aber diese ursprüngliche Frage über Go Butler gar nicht beantwortet. Also wir waren dann drei Jungs bei Rocket. Ich war gerade bei Glossybox raus. Ich habe dann zwischenzeitlich das Marketing für Helpling interimsweise auch geleitet. Das war noch eine super junge Firma. Ja. Damals auch crazy, expandiert sofort in extrem viele Länder und so weiter. Und ich hatte dann sozusagen mich an einem Sonntag zusammen mit meinem damaligen Mitgründer Max und Navid, wir hatten uns zu dritt getroffen und den Entschluss gefasst, das machen zu wollen. Go Butler, also so ein SMS-Concierge-Service. Und wir sind alle drei in extrem warm, heißem Wasser gebadete Jungs. Wir wollten sofort loslegen eigentlich und haben dann am Donnerstag da drauf, also echt vier Tage später, losgelegt. Also wow. Wir waren live. Wir wollten eigentlich schon am Mittwoch live gehen. Am Mittwoch waren wir kurz davor, zum Mediamarkt zu fahren und uns Prepaid-Telefone zu kaufen, um darüber die Anfragen zu beantworten. Haben dann noch einen Tag länger gewartet, bis ein Freund, der Andreas, ein wahnsinnig guter Techie, für uns da irgendwie so eine Lösung zusammengefrickelt hatte, mit der wir dann zumindest mit dem Computer die SMS beantworten konnten. Und dann ging's los. Und das war eine verrückte Zeit. Innerhalb von, keine Ahnung, ein paar Tagen hatten wir, also am Sonntag quasi, dann eine Woche drauf hatten wir unsere erste Finanzierungsrunde abgeschlossen und am Montag haben wir dann alle drei bei Rocket gekündigt. Also das war schon richtig crazy.
Wahnsinn, ich meine, das muss man sich mal vorstellen.
Das war verrückt.
Ja, gute Ideen, sagt man immer, finden ihr Geld, aber so schnell, also das ist ja vollkommen irre. In was haben die denn investiert,
Das war halt ein verrücktes Hype-Thema auch. Ja? Wurden wir sehr, sehr schnell von den Medien aufgenommen. Wir hatten schon am Freitagabend, also wir hatten ja quasi am Donnerstag losgelegt, am Freitagabend hatten wir schon die ersten Berichte in deutschen Leitmedien. Wow. Ich glaube, in der Welt hatten wir einen ersten so einen Feuilleton-Artikel.
Wie seid ihr denn da reingekommen? Also für ein Startup, was in die Presse will, kanntet ihr da jemanden, habt den angerufen oder ich meine, auf euch zugekommen innerhalb von eines Tages? Also Mundpropaganda funktioniert gut und schnell, aber so schnell?
Ehrlicherweise weiß ich das gar nicht mehr so genau, aber ich bin mir eigentlich
sicher, dass... Das sind die besten Storys, dann hast du von alleine.
Na, ich weiß es wirklich, also ehrlicherweise, so klar würde ich jetzt dir gerne sagen, ja, der Chefredakteur ist ein ganz toller Freund von mir.
Ja, oder Mega-Strategie, ja.
Ehrlicherweise, wir kannten da niemanden, das war so... Also ich hatte damals wirklich an ein paar Freunde, wir waren ja alle noch in Lohn und Brot, ja, und haben gut bezahlte Jobs gehabt bei Rocket Internet. Und ich habe das wirklich an ein paar Freunde so per Private Message bei bei Facebook so an ein paar Kumpels geschrieben. Damals war Facebook auch noch die Plattform.
Ja.
Und ich so, ja, das, ich so, ich guck dir das mal an, das ist total cool. Das ist eine coole Sache, das machen so ein paar Jungs. Ich habe teilweise auch noch gesagt, das machen irgendwie Bekannte von mir, weil ich das nicht selber wollte, dass ich da jetzt direkt genannt werde. Und irgendwie, einige von denen haben das dann geteilt bei denen in ihrer Timeline. Und irgendwie hat das dann sehr schnell irgendwie an Fahrt aufgenommen, aber so extrem unkontrolliert. Und wir hatten damals auch mehr Glück als Verstand. Wir haben da irgendwelche Tools zusammengefrickelt. Wir konnten ja ehrlicherweise auch dann nicht so wahnsinnig viel selber programmieren oder da jetzt irgendwie monatelang irgendwie ein System wirklich bauen. Das waren alles existente Tools, die wir für unseren Zweck so ein bisschen zweckentfremdet haben.
Ja. Okay, das heißt, ihr habt komplett hands-on euch reingestürzt und habt gesagt, okay, hier ist zwar das Funding, jetzt müssen wir hiren und Co., mhm. Aber die ersten Bestellungen habt ihr selber abgewickelt.
Absolut.
Ja,
absolut.
Geil, cool.
Also
super
alles,
cool.
Also die ersten Business Angels, das waren die, oder sind die Ecomi-Gründer.
Mhm.
Die machen mittlerweile auch noch andere Sachen. Und da hat, die wollten ein 6er-Pack Red Bull bestellen und dann hat Max, mein Mitgründer, hat dann einfach ein Drive-Now genommen und beim Späti einen 6er-Pack Red Bull gekauft und ist da hingefahren und dann standen da die Jungs und haben dann gepitcht, wieso das wichtig sei, dass wir da jetzt irgendwie zusammenkommen. Also es war schon richtig crazy. Am Samstag war dann ein bekannter Spiegelreporter noch bei uns und hat dann von unserer WG berichtet. Wir haben wirklich dann alle Kumpels angerufen, haben denen irgendwie Freibier versprochen und so weiter, dass sie uns halt helfen, diese Anfragen zu beantworten und haben so eine Art Wartelisten-Tool davor geschaltet. Und das hat so einen Viralitätseffekt, dieses Wartelisten-Tool.
Ja, und künstliche Verknappung, irre.
Ja, ja, das, wenn man das selber teilt, dann kommt man irgendwie in dieser Liste weiter hoch und wird schneller eingeladen und so. Also das war schon wirklich sehr viel Glück und Fügung dabei.
Was man sich ja auch erarbeiten muss.
Aber absolut, also ja. Wir haben auch wirklich zu dritt dann im Bett geschlafen und auch nur 2 Stunden und das war schon crazy. Das cool. War eine crazy Zeit.
Cool. Als ihr das Geld bekommen habt, was waren denn die ersten Hirings? Was war das Notwendigste?
Dort damals bei GoButler?
Ja.
Also wir haben nach 6 Wochen schon eine wirklich crazy große Finanzierungsrunde von wirklich tollen Investoren gemacht. Der Lead-Investor war General Catalyst, ein US-Fonds, die auch irgendwie in Snapchat, Airbnb und so weiter investiert sind, wirklich mega mäßig. Und also auch schon vorher haben wir halt angefangen, Leute zu hiren, mit denen wir gemeinsam diese Firma, die uns nicht nur helfen bei den Anfragen bearbeiten, sondern auch irgendwie die einzelnen Teams führen können, die einzelne Departments aufbauen können, etc. General Catalyst hat uns damals, uns drei weiterhin auch sehr jungen Typen, geholfen, auch wirkliche Senior Hires dazu zu holen.
Mhm.
Jetzt im Nachhinein, das waren wirklich crazy Profile. Ja? Da war irgendwie einer der ersten, weiß nicht, 10 Siri-Entwickler von Apple dabei.
Wow.
Da war irgendwie der CTO von Zendesk. Also wirklich crazy, crazy Profile. Super seniorige Leute, die auch schon wirklich Firmen bis an die Börse mit begleitet haben und darüber hinaus. Und die hatten aber tatsächlich halt eine ganz andere Timeline im Kopf. Wir haben ja zu dem damaligen Zeitpunkt immer noch in Stunden oder vielleicht in Tagen gedacht.
Und geplant wahrscheinlich.
Und geplant. Ja. Und die waren so, ja, okay, was ist die Roadmap in den nächsten 3 Monaten, 6 Monaten? Wir so, ey, wir sind noch nicht mal 3 Monate alt als Firma und wir können jetzt nicht irgendwie gucken, was wir in 3 Monaten machen. Wir müssen erstmal gucken, was wir nächste Woche machen, weil wir hier irgendwie unsere Warteliste wächst und wächst und entsprechend wächst da irgendwie die Unzufriedenheit von irgendwelchen Leuten, die da warten oder die Ungeduld. Oder irgendwelche Kundenanfragen, wie wir die bewältigen, wie wir die besser servicen und so weiter und so fort. Das war schon ein Clash of the Cultures am Anfang. Und es hat auch einige Zeit gedauert und auch der eine oder andere Charakter war auch auf jeden Fall auch unsererseits dann Fehlgriff, weil wir in der Schnelligkeit dann oder in der Geschwindigkeit extrem viele Leute geheiert haben. Wir hatten ja nach, ich glaube, 3 Monaten haben wir irgendwie 170 Mitarbeiter. Das war
wow.
Wirklich crazy.
Ja.
Also wirklich crazy. 100 Leute in Berlin, 70 Leute in New York, Das war völlig verrückt.
Nun höre ich das tatsächlich häufiger aus der Startup-Welt, gerade hier aus Berlin, dass dieses Senior Hires, also wirklich Senior Hires, nicht im Sinne von, da kommt jemand, der irgendwie mit 25 schon mal VP Sales oder so war, sondern wirklich Senior Hires, dass das ganz häufig schief geht, weil die Schnelligkeit des Startups tatsächlich nicht greifen oder nicht umsetzen können. Das ist ja so ein bisschen das, was du auch tatsächlich schilderst. Hast du das danach nochmal gemacht? Also hast du das wieder gemacht? Und wenn ja, wie? Also was hast du anders gemacht?
Also bei Go Butler selber, da gab es halt zwei Welten, die aufeinander geprallt sind. Und da waren auch die Charaktere zu weit voneinander entfernt. Also wir waren halt Jungs, die extrem umsetzungsnah waren und eigentlich immer erstmal an die nächsten ein, zwei Wochen gedacht haben, versus halt Charaktere, die vielleicht schon irgendwie in Jahren oder weiß ich nicht, in längeren Zeiträumen auf jeden Fall gedacht haben und auch entsprechend aus Strukturen kamen, die auch deutlich größer waren. Ich denke, grundsätzlich gibt es nicht unbedingt so wahnsinnig viele Charaktere, die alle Unternehmensphasen eines Startups wirklich begleiten können und sich auch parallel mit der Firma selber weiterentwickeln. Das ist auch gar nicht wertend unbedingt, aber es gibt teilweise Leute, die sehr gut für diese Aufbauphase sind und die dann im Anschluss aber auch nicht unbedingt mit der Firma weiter mitwachsen.
Gibt es ja sogar Gründer.
Genau, wir sehen das auch bei uns jetzt hier bei Dr. Smile. Ja, so einige Mitarbeiter aus der allerersten Phase, das sind super Mitarbeiter in dieser ersten Phase, sind super hands-on, die packen an, die kriegen die Sachen erledigt. Sind das jetzt unbedingt die Charaktere, die dann aber auch Teams von 10, 20 Leuten führen und auch perspektivisch so führen können, dass sie auf eine natürliche Art und Weise auch den Respekt und die Autorität erhalten und nicht eigentlich nur aus Legacy-Gründen letzten Endes diese Führungsposition innehaben? Und wir versuchen da super stark dem entgegenzuwirken, dass diese Leute dann das Unternehmen verlassen oder irgendwie durch irgendwelche anderen Leute ersetzt werden müssen, indem wir versuchen, diese Leute zu trainieren und auf ihre neue Aufgabe oder neue Aufgaben vorzubereiten.
Oder jemand drüber zu setzen, gegebenenfalls.
Das ist aber extrem schwierig, auch extrem politisch. Ja, wenn ich jetzt mit jemandem quasi am Tisch saß und mir am Anfang die Nächte um die Ohren geschlagen habe, herrscht dort auch so eine implizite Erwartungshaltung, dass diese Person dann auch entsprechend mitwächst. Das ist darum, also auch hoch emotional, das ist wirklich eine schwierige Situation.
Von den Hirings, also wir haben gerade gesprochen, Go Butler, ne, ihr habt Senior Leute reingeholt, es war ein Auf und Ab, ihr habt innerhalb von kürzester Zeit wahnsinnig skaliert und habt dann ja auch eine relativ öffentliche Niederlage hingelegt.
Ja, voll Kanne.
So, und ich habe dich jetzt...
Nicht nur wir, ja, also das war auch eine persönliche Niederlage. Wir dachten, wir bauen das WeChat des Westens, ja, das war damals so die Prämisse, das wird völlig crazy. Und da kam schon dann irgendwie zwischendurch dann so der Reality-Check. Man kann da 1000 Gründe für suchen. Am Ende, also so das Hauptlearning daraus war eigentlich, am Ende besteht eine Firma immer aus Menschen und das ist letztendlich der entscheidende Faktor, dass so eine Firma funktioniert. Und in unserem Falle, das war vielleicht das Learning, das ich jetzt für Dr. Smile mir ganz bewusst gemacht habe, das ist eigentlich für mich persönlich der wichtigste Faktor, hier mit also Charaktere dazu zu holen, die A, komplementär sind zu auch mir und Chris, wir beide, die das gegründet haben, die auch sozusagen uns auch entgegentreten und sagen, ey Jungs, so, wir müssen das so und so bauen, das muss irgendwie stabiler sein oder das muss auf die und die Art und Weise funktionieren. Ich habe das schon gesehen, ich habe die entsprechende Erfahrung. Und letzten Endes auch alle versuchen zumindest, die Interessen der Stakeholder extrem zu parallelisieren. Das klingt vielleicht doof, aber also sowohl auf Investorenseite, auf Kundenseite, auf Zuliefererseite, auf Mitarbeiterseite zu versuchen, alle Leute am gleichen Strang ziehen zu lassen.
Cool. du hast gerade gesagt schon so deine Learnings. Nun hast du Dr. Smile ganz anders aufgebaut als Go Butler. Du hast super viele Dinge verändert. Da reden wir gleich noch drüber. Aber wie viel Zeit hast du dir denn zwischendurch gegeben zu reflektieren? Also das ist ja, du warst nicht mal 30, als du Go Butler gegründet hast. Und also ganz, ganz jung und in jungen Jahren nieder, so einen herben Gegenschlag irgendwie zu bekommen, stelle ich mir auch hart vor zu verarbeiten. Das kratzt vielleicht am Ego. Oder was hat das mit dir gemacht?
Also im ersten Schritt hatte ich erstmal gar keinen Bock mehr auf gar nichts. Ja. Dann habe ich mit...
andere nennen sowas Burnout.
Also mein damaliger Mitgründer Max, Max und ich kennen uns tatsächlich schon aus unserer Internatszeit. Wir haben zusammen in einem Haus gewohnt. Wir hatten schon eine sehr, eigentlich auch ein sehr intimes Verhältnis. Wir kannten uns halt wirklich aus allen Ups und Downs und auch sozusagen über Jahre. Und wir sind in dieser Zeit extrem zusammengewachsen. Max ist auch zum Beispiel mein Trauzeug. Also cool. Auch und dann im Nachhinein, wir haben letzten Endes dann ein halbes Jahr lang rumgegammelt und haben dann pseudo-strukturiert, wir haben irgendwie Zero to One von Peter Thiel gelesen und haben dann irgendwie pseudo-strukturiert irgendwelche Businessmodelle analysiert an der Tafel und haben irgendwelche Torten ausgefüllt, was irgendwie Marktgröße anbelangt und was nicht und so weiter. Und wir haben gesagt, so jetzt zeigen wir es euch allen erst recht. Haben aber auch beide diese Zeit, also wir brauchten das so ein bisschen wahrscheinlich als Alibi, ich brauchte das meiner Frau gegenüber, um irgendwie zu rechtfertigen, was ich den ganzen Tag lang nicht treiben würde. Aber letzten Endes haben wir diese Zeit auch gebraucht oder haben zumindest auch viel über diese Zeit reflektiert. Und was hat das aus uns, oder sozusagen, ich habe für mich da einige Lernen rausgezogen und trotz dessen war der Entschluss oder ist der Entschluss für mich da gewesen, dass in einer unternehmerischen oder selber sozusagen unternehmerisch weiterhin aktiv zu sein, dass das ist, was ich auch mittel- und langfristig machen möchte. Ich habe mir eigentlich zu diesem Zeitpunkt das erste Mal wirklich länger Gedanken gemacht dazu, was ich eigentlich in meinem Leben auch machen möchte. Also was auch was ich eigentlich auch irgendwie unabhängig von irgendwie, wie viel Geld ich habe oder sonst irgendwas, womit ich eigentlich meinen Alltag tatsächlich ausfüllen möchte und welche Person ich auch sein möchte. Also was auch dazugehört, irgendwie Familie mit meinen oder Zeit mit Familie zu verbringen, mit meinen engsten Freunden zu verbringen. Also ich habe mir wirklich dazu irgendwie auch vielleicht tiefere Gedanken gemacht, so wie einfach mein Leben aussehen soll. Und entsprechend daraus resultierend haben halt zum Beispiel Max oder wir haben uns da sehr, sehr viel darüber ausgetauscht und wir haben auch geschaut, so, in welchen Bereichen haben wir jetzt schon auch ganz persönlich vielleicht auch einen unfairen Vorteil anderen gegenüber. Was wurde uns vielleicht in die Wiege gelegt oder in welchem Bereich haben wir irgendwelche Kontakte, Bekanntschaften, was auch immer, was uns einen Vorteil gegenüber jemandem verschafft, der jetzt von null anfangen müsste. Und bei Max ist das, seine Familie macht viel mit Immobilien. Er ist jetzt selber super erfolgreicher Immobilienentwickler. Max ist ja auch noch nicht mal 30, ja, auch ein junger Kerl. Setzt das entsprechend um. Ich habe gar keine Ahnung von Immobilien. Ich komme aber auch aus einem unternehmerischen Hintergrund. Auch habe den ein oder anderen familiären Kontakt auch in der Zahnmedizin. Und so langsam bin ich mehr und mehr in diese Idee oder ist diese Idee mehr und mehr rangereift, in der Zahnmedizin etwas machen zu wollen, selber. Damals, das hat sich aber wirklich stückchenweise 2016 irgendwie stückchenweise entwickelt und das ist dann, also ich habe dann zunächst erstmal dem Jan Beckers, der bei uns Business Angel bei Go Butler war, habe ich dann erstmal ausgeholfen, so ein quasi neuen Inkubator aufzusetzen.
Wahrscheinlich Heartbeat Labs.
Genau, ja. Ist es dann Heartbeat Labs geworden. Wir haben erstmal so Verticals analysiert und haben dann gesagt, okay, das würde durchaus Sinn machen, das im Healthcare-Bereich zu machen. Ich hatte persönlich da irgendwie auch schon eine Affinität dazu. Uns war es aber beiden irgendwie von Anfang an klar, dass ich jetzt selber kein Portfolio-Unternehmen dann machen würde, sondern selber wieder irgendwie eine Firma machen würde. Und dann hat irgendwie eins und eins zusammengefasst. Christopher und ich kennen uns auch noch aus dieser Internatszeit. Wir haben auch diese gemeinsame Banking-Zeit. Und haben uns dann mehr und mehr mit dem Dentalmarkt befasst und ja, eigentlich so ab Anfang 2016 und dann ist diese Idee mehr und mehr gereift, wir haben strukturiert etc. pp. Und sind dann erst wirklich Ende 2017 unterm Radar gestartet und haben Dr. Smile losgelegt.
Also ganz anders als Gobattler, nicht innerhalb von einer Woche, komplett unterm Radar, nicht direkt.
Absolut, also sehr, sehr lange hat es gedauert, sehr lange hat es gedauert.
Ja, cool. Dann erzähl mal erstmal, wir reden jetzt über den Zahnmedizinbereich, erzähl mal in zwei, drei Sätzen, was macht Dr. Smile für die jetzt vielleicht noch nicht direkt gegoogelt haben, bevor sie den Podcast gehört haben.
Also wir wollen mit Dr. Smile letzten Endes die Endkonsumentenmarke für schöne Zähne bauen, so die erste Anlaufstelle. Und entsprechend haben wir eine Praxiskette für moderne Zahnmedizin aufgebaut. Wir fokussieren uns derzeit auf moderne Zahnbegradigung. Das sind sogenannte Aligner, also durchsichtige Zahnschienen, mit denen man letzten Endes Zahnfehlstellung korrigiert.
Und das heißt, ich gehe zum Zahnarzt und buche den Termin nur über bei euch? Oder ihr habt selber Zahnärzte, die ihr beschäftigt? Oder wie läuft das ab?
Ja, also da muss ich jetzt wirklich ausholen. Wir sind mittlerweile so knapp 140 Leute, wovon die Hälfte bei uns hier in der Zentrale in Berlin sozusagen an dem System arbeitet. Die andere Hälfte ist in unseren Standorten. Wir betreiben selber quasi dieses Praxisnetzwerk, also wir haben sozusagen Ärzte, Helferinnen, Praxismanager vor Ort.
Cool.
Und haben diese Praxen auf der grünen Wiese quasi selber aufgebaut. Immer so in exponierten Lagen. In Düsseldorf, an der Kö, in Hamburg am Neuen Wall, in Berlin, gegenüber von der Gedächtniskirche da am Kudamm. Also es sind halt Praxen, die wir quasi betreiben. Von null aufgebaut haben und die nur Dr. Smile machen.
Wow, auch ein Spagat wahrscheinlich von den Mitarbeitern her, dass ihr zwei Welten wahrscheinlich habt. Das Headquarter, wahrscheinlich viel durch Tech geprägt, durch Product geprägt, durch Marketing geprägt und auf der anderen Seite Ärzte, wir kennen das von so vielen Kunden, die On- und Offline-Modelle haben, also die eben Omnichannel quasi an Geschäftsmodelle rangehen. Macht ihr auch gemeinsam Team-Events oder wie kann man sich das vorstellen? Wie bringst du diese zwei Welten zusammen?
Ja, also das ist tatsächlich eine der großen Herausforderungen, sozusagen diese dezentrale Struktur der Firma, die einfach gegeben ist dadurch, dass wir über 20 Standorte mittlerweile haben und irgendwie da monatlich neue Standorte dazukommen, dafür zu sorgen, dass auf der einen Seite wir trotz dessen eine Firmenkultur irgendwie über alle Standorte hinweg prägen, auf der anderen Seite sich auch Informationen entsprechend verteilen, dass jeder auf dem gleichen Informationsstand ist, aber auch die Charaktere überhaupt zu vereinen. Also Menschen aus der Zahnmedizin haben doch einen ganz anderen Hintergrund als typische Startup-Mitarbeiter aus Berlin.
Oder allein schon eine andere Sprache. Also ich meine, meine Eltern verstehen häufig überhaupt nicht mehr, was ich erzähle, wenn man irgendwie so in diesem Slang irgendwie drin bleibt.
Absolut, absolut. Also das ist eine riesen Herausforderung, absolut.
Ja.
Vor allen Dingen, wenn man halt schnell wächst auch noch.
Oder? Genau, weil ihr seid jetzt in der Tat vielleicht nicht ganz im Go-Butler-Style, sage ich mal, gewachsen. Also nicht so vollkommen explosionsartig und trotzdem 140 Leute, also 70 alleine hier im Headquarter quasi.
Ja.
Das ist ja schon ordentlich. Du hast gerade gesagt, die Kultur ist super wichtig. Wie viel Zeit habt ihr euch denn dafür genommen, da eine Kultur zu schaffen und wie doll habt ihr die geprägt?
Also jeden Tag quasi, mein Job besteht eigentlich nur darin, die Kultur hier in dem Unternehmen zu prägen und darauf einzuwirken, dass letztendlich alle happily und hochmotiviert irgendwie arbeiten und gerne zur Arbeit kommen.
Das heißt, du arbeitest gar nicht mehr operativ jeden Tag an dem gleichen Thema oder so, dass du sagst, ich mache nur Finance oder nur Strategie oder so?
Klar gibt es irgendwie Themen, die ich selber treibe, also sei es irgendwie Investor Relations etc. tralala. Aber es ist doch so, dass ich sehr früh versucht habe, mich operativ letzten Endes größtenteils womöglich herauszuziehen. Ich bin immer noch derjenige, der sehr viele Impulse geben muss. Dadurch, dass ich irgendwie auch durch meine in Anführungsstrichen Außenministerrolle mit sehr vielen unterschiedlichen Leuten ins Gespräch komme, habe ich auch zu einigen Themen halt vielleicht einen Wissensstand, den vielleicht andere Leute nicht haben, und dann bringe ich vielleicht noch eine weitere Perspektive mit dazu. Aber ich habe meine persönliche Aufgabe sehr schnell darin gesehen, mich operativ möglichst herauszuziehen und dann ja daran zu arbeiten, dass wir eine coole Unternehmenskultur schaffen, die nachhaltig ist, die irgendwie fair ist, wo die Leute Bock haben, irgendwie gemeinsam Gas zu geben und auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten.
Das sagst du jetzt so easy. Ich habe dann gleich am Anfang versucht, mich operativ rauszuziehen. Das ist ja das, was jeder Gründer will, weil wir Gründer sind so häufig Bottleneck. Also ich bin das auf jeden Fall das Bottleneck in meiner Firma. Ich habe es noch nicht geschafft, im Gegensatz zu dir. Versuch mal, wenn du so überlegst, wie du das schaffst, ist das darüber, dass du Mitarbeiter besonders enables oder das muss ja, also wir Gründer neigen ja dazu, immer zu denken, niemand macht so gut wie sie selber. Das scheinst du nicht zu haben, das Problem. Entweder hast du den Gedanken nicht oder deine Mitarbeiter sind einfach cool.
Ich glaube, das klingt im Nachhinein immer, wie du so richtig sagst, es klingt im Nachhinein so, ja, easy peasy, ich habe mich irgendwie hier ersetzen lassen oder ich habe irgendwie andere Leute sind in meine Fußstapfen getreten und haben das übernommen und das viel weitergetrieben. Das ist natürlich ein Prozess und bei mir ist dieser Prozess auch in keinster Form abgeschlossen, weil ich kann jetzt, das wäre ein bisschen vermessen, das zu behaupten. Wir arbeiten da tagtäglich immer noch sehr, sehr stark daran und es gibt immer noch Phasen, wo ich mich dann zu tief einmische und dann merke so, oh, ich übergehe hier vielleicht die Autorität von jemandem, dem ich eigentlich die Verantwortung für dieses Department übergeben habe oder für diesen Bereich. Ich glaube, am Ende hängt es extrem stark von den Leuten ab, die man für die Bereiche oder für diese Verantwortung der Bereiche gewinnt.
Und woher weißt du, das ist ja auch wieder Hiring, woher weißt du, wer die Richtigen sind?
Also in unserem Falle bis dato sind es, wie eingangs erwähnt, viele Wegbegleiter aus vorherigen Stationen.
Okay, von also mir, von Christopher etc. Das Risiko einer Überraschung quasi.
Absolut. Ja. Ich wusste einfach, Stefanie ist die Person, die am besten mit tagtäglich mit allen Problemchen und allen Dingen, also mit Mitarbeiterführung umgehen kann. Ne? Die ist auch deutlich besser als ich da drin. Und da habe ich auch mein persönliches Ego zurückgesteckt. Und sozusagen, wir sehen einfach den extremen Wert von ihr. Sie ist zum Beispiel eine wirklich komplementäre Führungsperson zu mir und zu Chris, die vielleicht dann sehr schnell Dinge umsetzen wollen und sehr schnell antesten wollen, sehr iterativ vorgehen wollen. Und sie ist dann vielleicht jemand, der deutlich besser irgendwie in Strukturen denkt, in längeren Zeitabläufen, auch in Motivationen von Mitarbeitern. Und diese tagtägliche Führung macht sie zum Beispiel ausgezeichnet. Henrik ist auch ein anderer Charakter, der bringt eine ganz andere Kundenperspektive mit. Der denkt halt immer in sehr extremen Formen immer im Sinne des Kunden, was auch extrem wichtig ist.
Als Perspektive, ja.
Als Perspektive. Und auch da, also wir kennen uns entsprechend aus einer vorherigen Station. Wir haben zusammen gearbeitet. Es gibt irgendwie einen gemeinsamen Wertekanon, der sehr wichtig ist. Auf der anderen Seite sind wir doch sehr unterschiedliche Charaktere, die dann so ein Führungsteam ausmachen. Aber auch da, also die Entwicklung ist absolut noch nicht abgeschlossen. Ne? Und wir entwickeln uns auch stetig weiter. Und in dieser stetigen Weiterentwicklung entstehen auch hier und da sicherlich auch Konflikte, die wir aber versuchen gemeinsam zu lösen für sozusagen das Wohl der Firma.
Das heißt, du heierst auch tatsächlich nach Werten. Also das heißt, du weißt, weiß ich nicht, bei mir ist es Zuverlässigkeit, dass jemand das sagt, was er das umsetzt, was er tatsächlich sagt oder worauf er sich committet oder sie. Wenn das jemand toucht, dann bin ich sofort, dann weiß jeder, das funktioniert mit mir nicht. Hast du so eingestellt, dass du ganz klar gesagt hast, so und so und so tick ich und das und das und das funktioniert für mich und das und das und das nicht?
Also mittlerweile ist es so, dass diese Hiring-Entscheidungen, dass ich die gar nicht selber ausschließlich treffe. Also
Niklas,
ich meine, ganz am Anfang hat das natürlich extrem geholfen, dass ich schon direkt wusste, wer ist die Person, die am besten wirklich Brand denkt, die am meisten irgendwie User- oder Kundenzentrizität sieht, die auch auf eine natürliche Art und Weise, also um jetzt vielleicht aus dem Nähkästchen zu plaudern, aber der Henrik ist die Person mit, glaube ich, der krassesten Lebensästhetik, die ich je gesehen habe. Ja, also alles, was der macht, ist immer verrückt. Also wenn der kocht, das ist immer die ganzen Zutaten dieses Essens sind immer so extrem ausgewählt, aus irgendwelchen Spezialitätenläden irgendwo herbestellt und so weiter. Der hat einfach ein extremes Auge fürs Detail und ist einfach als Person so. Und so jemanden.
Und das wolltest du, weil du sagst, da ist er besser als du.
Das absolut. Und das ist für uns in unserem Falle, wir wollen halt einen wirklich die Konsumentenmarke für schöne Zähne bauen. Ist das
klingt
natürlich
sinnvoll.
Einer der wichtigsten Aspekte.
Ja.
Entsprechend habe ich ihn, glaube ich, über anderthalb Jahre bin ich ihm hinterhergelaufen und habe ihn bekniet, damit er sozusagen sich genauso in diese Idee verliebt und genauso passioniert dann irgendwann den Absprung aus seiner Beratungsgeschichte schafft und zu uns dazukommt. Und also ähnlich haben wir das versucht, in anderen Bereichen das zu machen. Ich bin halt, ich stelle mich immer in den Vordergrund, aber wir sind
ich rede ja mit dir.
Genau, wir sind zu zweit, also ja. Christopher und ich. Ja. Und Christopher trägt mindestens genauso einen großen Teil dazu zum Erfolg von Dr. Smile bei wie ich, also wirklich mindestens. Und unsere ursprüngliche Aufteilung war, ich war eher so Außenminister und Christopher, er war eher Innenminister. Darum war Hiring eher unter mir auch. Darum vielleicht auch diese Hiring-Geschichten, weil ich letzten Endes auch dafür verantwortlich war, dann diese ersten Impulsgeber beziehungsweise auch die Verantwortlichen für einzelne Bereiche dann zu identifizieren und auch zu versuchen, die sozusagen zu gewinnen und an Bord zu holen. Genau.
Ja. Der wievielte Hire war HR? Also habt ihr jemanden, der sich nur um HR kümmert?
Ja, wir haben anfangs, also wir hatten anfangs, ich glaube, der dritte oder die vierte Mitarbeiterin war schon HR.
Warum? Oh, toll.
Rekrut, also aber mit wirklich sehr, sehr großem Fokus damals auch auf wirklich Recruiting. Mhm. Viel mehr als wirklich HR, irgendwie Kultur, Mitarbeiterführung, Nachhaltigkeit etc. Das lag halt auch daran, dass auch damals so wir mussten schnell zumindest irgendwie auf so den ersten Stand von Mitarbeitern kommen, um überhaupt den ganzen Aufgaben, die dann anstanden, um die überhaupt zu bewerkstelligen.
Naja, aber, und du hast ja gesagt, Kultur hast du zur Chefsache gemacht, weil du dich eigentlich quasi die ganze Zeit
darum kümmerst. Ja, ich fand das schon immer super interessant, Unternehmenskultur, mich damit zu beschäftigen, vor allen Dingen irgendwie auch so zu schauen, so was. Da gibt es ja auch irgendwie super Literatur, da gibt es irgendwie krasse Firmen im Valley vor allen Dingen, die irgendwie sehr, sehr stark auch Kultur irgendwie in ihren einzelnen Unternehmen prägen, die das aber auch irgendwie transparent nach außen tragen, die sagen irgendwie, unser Unternehmen hat folgende Werte etc. Ich fand es auch super interessant, da halt auch zu gucken, so was ist denn überhaupt auch übertragbar auch auf unsere Kultur und welche Werte sind aber trotz dessen eigene Werte, die wir hieraus entwickeln. Ich glaube, da gibt es auch kein richtig oder falsch. Es gibt halt wahrscheinlich eine Unternehmenskultur, die man prägt. Ich glaube, am Ende das Wichtigste dabei ist es, konsequent in seiner Kultur auch zu sein.
Cool. Nun hast du beschrieben, du heierst Leute, die schlauer sind als du. Jedes Mal, wenn ich hierher komme, sitzt du an einem anderen Platz. Das heißt, du hast weder ein Einzelbüro irgendwo, noch hast du so deinen angestammten Platz, sondern du setzt dich dahin, wo du gerade gebraucht wirst. Das klingt alles sehr wenig ego-driven. Mhm. Warst du immer schon so oder war das ein Weg dahin?
Ich glaube, das war ein Weg dahin. Absolut. Mich persönlich, ich will da jetzt auch niemanden irgendwie kritisieren, aber mich persönlich hat dieses Selbstbeweihräuchern von dieser Gründerkultur, das fand ich oder finde ich nicht so ganz passend. Ich meine,
führt ja leider auch total dazu, dass Leute mittlerweile gründen um des Gründenwillens, weil sie diesem Kult irgendwie beitreten wollen. Ne?
Ich glaube, das war auch so ein bisschen, also mittlerweile auch zum Glück so ein bisschen überholt. Das lag auch tatsächlich so ein bisschen daran, wie das Ökosystem hier in Berlin entstanden ist. Und ich bin genauso hier reingekommen, nämlich quasi, also ich bin VWLer, aber trotz dessen, ich bin jetzt irgendwie im Vergleich dazu, in Amerika sind das ja größtenteils wirklich Techies, die Firmen gründen, denen dann Business Skills beibringen oder denen das beigebracht wird.
Oder jemand heiern,
Und hier in Kontinentaleuropa oder insbesondere in Berlin haben wir schon sehr, sehr stark durch so eine BWLer-Kultur geprägt, die vielleicht auch aus anderen Motiven gegründet haben. Da war wahrscheinlich dieses Get-Rich-Quick-Scheme war deutlich präsenter und jeder war irgendwie schon Excel-Millionär,
ja,
der
Wahnsinn.
Irgendwie die Torstraße hoch und runter gelaufen ist, ja? Um jetzt mal alle Klischees zu bedienen.
Und es gibt sie ja, von daher.
Ich fand, also ich klar, wahrscheinlich implizit oder im Nachhinein darüber reflektierend, war das sicherlich auch einer der Faktoren, die mich damals dazu bewogen haben, in die Startup-Welt zu gehen. Aber ich habe versucht, das irgendwie hinter mir zu lassen. Und ich glaube, so bin ich als Charakter. Ich glaube, man muss auch wahrscheinlich, auch mit dem Alter wird man vielleicht ein bisschen reifer oder vielleicht ein bisschen reflektierter. Und ich musste auch wahrscheinlich bei mir selber lernen, so wer ich eigentlich bin, wie ich auch ticke und was auch meine Charaktereigenschaften ausmacht, die ich konsequent auch verfolgen kann. Weil ich glaube, in Führung gibt es nichts Schlimmeres als Inkonsequenz. Mhm. Also wenn man einmal irgendwie der crazy strenge Schreihals ist und im nächsten Moment irgendwie Best Buddy von einem Mitarbeiter, das ist sehr, sehr schwer zu vereinen und das führt auch zu einer sehr ungesunden Kultur. Und entsprechend versuche ich, die Grundpfeiler von meiner Persönlichkeit auch im Unternehmen zu bringen und ich versuche, Entscheidungen oder viele Entscheidungen nicht ego-driven zu machen. Es gibt sicherlich auch Entscheidungen, die ego-driven sind, wo es auch okay ist. Ich glaube, da ist es zum Beispiel das Wichtigste, sich das einzugestehen, dass das Ego-Entscheidungen sind.
Die Reflexion überhaupt zu haben, ja.
Ja, absolut. Und das ist auch, meines Erachtens ist es auch vollkommen okay, dann eine Ego-Entscheidung zu treffen. Man muss sich dann nur postwendend irgendwie zu rechtfertigen mit irgendwelchen anderen Faktoren, da glaube ich, das ist ein bisschen so ein Selbstbelügen. Und das versuche ich nicht zu machen. Und jetzt in meinem Fall, ich versuche mich hier einzubringen, wo ich am meisten gebraucht werde und wo ich denke, wo ich am meisten Mehrwert stiften kann. Und wenn das mal im Influencer-Marketing ist, am nächsten Tag im Customer Care, dann sitze ich entsprechend mit den Teams da und versuche da auch nicht so eine Spannung aufzubauen, ja, der Chef sitzt da, das ist voll furchtbar.
Chef ist sowieso so ein schreckliches Wort.
Ja, so, ich meine, am Ende kann ich mich auch nur irgendwie mit gesundem Menschenverstand mit den einzelnen Dingen auseinandersetzen und mit dem Team gemeinsam eine Lösung erarbeiten. Aber wenn ich jetzt selber meine, alles vorzuprägen und irgendwie alles selber entscheiden zu wollen, glaube ich, und ohne auch emotionalen Buy-in der einzelnen Teammitglieder, die das dann auch tagtäglich und auch hoffentlich weiterführen und weiterentwickeln, ist es, glaube ich, extrem schwierig, das einzufordern. Ne? Weil wenn ich dann am anderen Tisch sitze, dann hängen die dann halt durch. Wahrscheinlich sagen, ach, zum Glück ist der jetzt weg, jetzt können wir was anderes machen.
Das klingt unheimlich gut, Jens. Tatsächlich sind wir schon fast wieder am Ende der Zeit. Das verging wahnsinnig schnell. Das klingt nach einer Kultur, bei der man Bock hat mitzumachen. Ihr wächst ja weiter, ne? Das heißt, wenn Leute Bock haben, sich bei euch zu bewerben, ist es wahrscheinlich alles auf der Website.
Ja, also wir haben sehr ambitionierte Pläne. Wir sind jetzt, wie gesagt, bei, ich weiß gar nicht, ein bisschen über 20 Standorten in Deutschland.
Wow.
Wir wollen wirklich in den nächsten ein, zwei Jahren wollen wir über 100 Standorte alleine hier in der deutschsprachigen Region etablieren, was natürlich auch voraussetzt, dass wir die richtigen Leute an Bord haben, die das mit uns gemeinsam aufbauen. Die Firma selber, vielleicht auch nochmal wichtig zu betonen, also und vielleicht auch die Brücke zu dem, was wir eingangs besprochen haben, zu schlagen. Wir versuchen wirklich nachhaltig coole Firma aufzubauen.
Nicht unbedingt Exit getrieben, tatsächlich.
Nicht unbedingt.
Ja, wenn das bei rauskommt, klar, alles fein, aber ihr geht zumindest mit einem anderen Approach irgendwie ran.
Absolut. Gefühlt, ja. Also ich könnte mir vorstellen, das für immer zu tun und entsprechend so versuche ich auch meine Entscheidung zu prägen. Natürlich sind wir extrem ambitioniert und auch jetzt irgendwie als Marktführer in dem Bereich und so weiter. Also wir versuchen weiterhin unsere Stellung zu behaupten und weiter auszubauen. Aber ich glaube, dass also wenn Leute Bock haben darauf, in so einer Kultur mit uns an einem Strang zu ziehen und wenn das passt, sind alle herzlich gerne, sich zu bewerben. Vor allen Dingen in den Standorten ist es wichtig, gute Mitarbeiter zu haben, die dort auch die Kultur entsprechend prägen und auch weitertragen.
Ja.
Und ja, also darum, alle sind herzlich gerne eingeladen, sich zu bewerben, wenn sie das spannend finden, was wir hier machen.
Sehr, sehr cool. Vielleicht noch eine letzte persönliche Frage. Du bist durch das Internatsleben offensichtlich sehr geprägt worden, auch mit tollen Freundschaften und Businesskontakten. Geht dein zukünftiges Kind irgendwann mal aufs Internat? Was meinst du?
Sehr schwer zu beantworten.
Auch jetzt ohne Rücksprache mit deiner Frau gehalten zu haben.
Ja, wirklich sehr, sehr schwer. Ich war vorher in England auf dem Internat, was mich akademisch sehr geprägt hat. Die Zeit in Deutschland im Internat hat mich menschlich, glaube ich, sehr geprägt. Ich habe einen sehr eigenen Weg da gehabt und ich weiß nicht, ob das jetzt meine Kinder in der gleichen Form irgendwie erleben werden. Ich hatte mega Bock aufs Internat zu gehen, auch nach England. Das war jetzt nicht, dass mich jemand zwingen musste. Wenn die später Lust haben werden wir im Familienrat dann gemeinsam zu der Entscheidung kommen, dass es sinnvoll ist, dann sehr gerne. Aber also ich habe mir tatsächlich bis dazu noch keine Gedanken gemacht. Ja. Ich kriege wahrscheinlich gleich irgendwie einen Anruf von der Internatsleitung, wenn ich was Falsches gesagt habe.
Oder die jetzt schon deine Kinder anwerben wollen, ja.
Ja, cool. Es dauert auch noch ein bisschen, meine Kinder. Meine Frau arbeitet selber extrem ambitioniert in einem anderen Bereich. Gibt da absolut Vollgas und darum steht das jetzt gerade auch noch nicht an. Wir haben auch einen kleinen Hund.
Ah ja, okay, das ist quasi das Übungsmaterial. Ja.
Absolut.
Super, toll. Jens, vielen, vielen, vielen Dank für deine Offenheit, für die tollen Erzählungen. Waren ganz, ganz viele Punkte dabei, die wir tatsächlich auch noch nicht so, glaube ich, beleuchtet haben. Von daher ganz vielen lieben Dank und ich drücke die Daumen, dass die 100 Standorte genauso in dem Timing und in der Zeitabfolge kommen, wie du dir das wünschst oder wie ihr euch das wünscht, und sag ganz vielen lieben Dank.
Herzlichen Dank. Dankeschön. Danke für das Gespräch.